Citizen Science, auch Bürgerwissenschaften genannt. Darüber sprechen wir jetzt. Was ist das denn überhaupt? Was ist Citizen Science? Welcher Ansatz steckt da dahinter?
Ja, Citizen Science, darunter verstehen wir die aktive Beteiligung von Personen an wissenschaftlichen Prozessen, die in diesem Wissenschaftsbereich nicht institutionell gebunden, das heißt als BerufswissenschaftlerInnen tätig sind. Und diese Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen und Bürgerinnen sowie die Art der aktiven Beteiligung kann sich sehr unterschiedlich gestalten. Das kann von der Beteiligung an der Generierung von Fragestellungen, der Entwicklung eines Forschungsprojekts über die Datenerhebung und wissenschaftliche Auswertung bis hin zur Kommunikation der Forschungsergebnisse reichen. Und gemeinsames Ziel aller Citizen Science Projekte ist dabei das Schaffen neuen Wissens.
Wenn ich jetzt an Citizen Science denke, dann denke ich oft an Vogelstimmen aufnehmen oder Insektenzellen oder Sternbilder anschauen. Das ist ja oft mit einem Smartphone, also mit einer App oder über Webseiten geht es auch oft, damit ist es oft verbunden. Aber gab es denn Citizen Science schon vor Computern und Smartphones?
Ja, Citizen Science hat eine lange Tradition, gerade auch in den Naturwissenschaften, aber auch in Geschichtswerkstätten. Das ist eher ein neues Phänomen durch die Digitalisierung, dass solche Tools genutzt werden können, wodurch Citizen Science natürlich nochmal einen Auftrieb und eine weitere Verbreitung gefunden hat, auch dadurch, dass jeder überall von zu Hause aus teilnehmen kann an vielen Projekten.
Würden Sie denn sagen, dass digitale Technologien, dass dadurch Citizen Science einen Sprung gemacht haben?
Ja, wir beobachten, dass es immer mehr Projekte gibt, die solche Tools nutzen und sich das gewinnbringend einsetzen können, um mehr Freiwillige zu gewinnen, dadurch, dass auch bundesweit oder auch europaweit Menschen teilnehmen können oder sogar weltweit.
Jetzt sind Citizen Science Projekte, gerade was die Inhalte angeht, ja wahnsinnig unterschiedlich. Aber schauen wir noch mal ein bisschen an, wie geht denn die Realisierung bei solchen Projekten? Also muss da besonders gut erklärt werden, worum es geht und auch wie das sein soll, müssen da oder werden da oft besondere Hilfestellen erarbeitet?
Das ist total vom Projekt abhängig und von der Art der Beteiligung der Bürgerinnen. Aber es ist in der Regel schon so, dass Hilfestellungen zur Verfügung gestellt werden, sei es in Beobachtungsprojekten, wie man bestimmte Arten dann zählen soll, also in Biodiversitätsprojekten oder eben in Projekten, wo Bürgerinnen auch in die Datenauswertung eingebunden werden, dann werden teilweise Lernmaterialien bereitgestellt oder Kurse angeboten von den durchführenden Personen.
Können Sie uns vielleicht ein paar Citizen Science Projekte vorstellen, die in letzter Zeit stattgefunden haben und die ja besonders gut funktioniert haben?
Ja, sehr gerne. Also zum einen das Projekt Nachtlichter, das ist ein Projekt von der Ruhr-Universität Bochum und dem Geoforschungszentrum Potsdam. In dem Projekt geht es um Lichtverschmutzung, das ein wachsendes Umweltproblem mit Auswirkungen auf Pflanzen, Tiere und Menschen darstellt. Und es gibt zwar Daten dazu, dass Lichtemissionen zunehmen, aber eben keine verlässlichen Daten zum Ursprung dieser Lichtemissionen, da sich das auch nicht per Satellit ermitteln lässt. Und das Projekt lädt Bürgerinnen ein, jetzt auch in diesem Herbst wieder mit der Kampagne Zeit der Nacht Lichtquellen zu zählen und hat auch bereits mit Bürgerinnen zusammen eine App entwickelt, die diese Zählungen erleichtern. Genau, das Projekt schafft so einmal eine Aufmerksamkeit für nachhaltigere Beleuchtung und aber auch eine Datengrundlage, auf deren dann Empfehlungen gegeben werden können für die Reduzierung von Lichtverschmutzung.
Was sind denn jetzt so die besonderen Stärken von Citizen Science Projekten?
Citizen Science ermöglicht es, eine große Menge an Daten zu erheben, die ein Team von WissenschaftlerInnen alleine nicht erheben könnte. Also zum Beispiel Erhebungen über große Flächen oder zu verschiedenen Zeitpunkten. Und so können eben wissenschaftliche Erkenntnisse generiert werden, die allein mit den Kapazitäten der institutionalisierten Wissenschaft nicht möglich wären. Andererseits ermöglicht Citizen Science aber auch einen Einbezug anderer Perspektiven und einen Austausch. Denn nicht zuletzt sind die Citizen Scientists in den bürgerwissenschaftlichen Projekten häufig auch die Expertinnen. Sie haben zum Beispiel ein spezielles Fachwissen, wie eine große Artenkenntnis oder können alte Handschriften lesen oder haben ein betroffenes Wissen als zum Beispiel betroffene seltene Erkrankungen und können so zu deren Erforschung beitragen.
Sie haben gerade schon auch ein bisschen angesprochen, ja, andere Blickwinkel. Was fällt denn da besonders auf bei Citizen Science, dass die Blickwinkel vielleicht oder auch die Fragestellungen oder auch Herangehensweisen von Laien und Laien vielleicht anders sind oder worauf dann Wissenschaftlerinnen nie gekommen wären?
Ja, also darum geht es eben auch. Also den Blick zu öffnen für neue Perspektiven, alltagsnähere Perspektiven oder eben Menschen einzubeziehen, die betroffen sind und aus ihrem Alltag heraus Expertinnen für diese Themen sind.
Wo liegen denn aber die Schwächen oder auch die Grenzen von Citizen Science?
Es gibt Skeptikerinnen, die die Qualität der Daten in Frage stellen. Es gibt aber Methoden, um die Qualität der Daten eben sicherzustellen. Und wir wissen aus Umfragen auch, dass die meisten Projekte solche Maßnahmen zur Datenqualitätssicherung und Kontrolle etabliert haben. Also das kann zum Beispiel funktionieren, indem die Citizen Scientists bei der Datenerhebung ein Protokoll führen, das von den beteiligten BerufswissenschaftlerInnen nachvollzogen werden kann oder dass bei besonders außergewöhnlichen Beobachtungen nachgehakt wird. Oder eben in manchen Projekten, dass zum Beispiel Quellen von mehreren BürgerwissenschaftlerInnen transkribiert werden und so Fehler ausgeglichen werden.
Ist es denn überhaupt so? Weil das ist eine naheliegende Überlegung, denke ich, bei vielen, dass gerade bei Citizen Science Projekten die Fehlerhäufigkeit stärker ist, weil es ja einfach Laien und Laien machen, die das eben genau nicht wissenschaftlich ständig bearbeiten.
Genau, also ich würde eben auch sagen, dass das nicht so ist, dass Citizen Science Daten automatisch schlechtere Daten sind, auf gar keinen Fall, sondern dass da nur ein sehr, sehr großer Augenmerk oder so sehr groß der Finger drauf gelegt wird, eben bei Citizen Science, aber auch bei der, ich sag mal, konventionellen Wissenschaft solche Methoden zur Datensicherung eben durchgeführt werden, um das sicherzustellen.
Welche Menschen beteiligen sich überhaupt bei Citizen Science?
Das ist von Projekt zu Projekt sehr unterschiedlich. Es gibt Projekte, die richten sich, sind sehr offen in ihrer Zielgruppenansprache. Andere richten sich zum Beispiel spezifisch an Schülerinnen oder SeniorInnen oder andere Bevölkerungsgruppen. Und ebenso ist auch die Motivation, an einem Projekt teilzunehmen, sehr unterschiedlich, je nach Projekt und je nach den Interessen der jeweiligen Person. Also das kann sein, dass jemand ein Thema besonders spannend findet oder eine Neugier hat, einen Wunsch, was Neues zu entdecken oder zu lernen. Es gibt Menschen, die sich engagieren wollen in Citizen Science Projekten, zum Beispiel für den Naturschutz, die zu einer Problemlösung oder zur Wissenschaft beitragen wollen oder aber soziale Kontakte knüpfen und neue Menschen kennenlernen wollen innerhalb eines Projekts.
Jetzt haben wir ja auch relativ viel über den Inhalt gesprochen oder über den Nutzen für die Wissenschaft von Citizen Science. Welche anderen Nebeneffekte hat es denn jenseits eines konkreten Projektes auch für die Gesellschaft?
Citizen Science ermöglicht ein praxisnahes und engagementbasiertes Lernen und hat mögliche Effekte auf die Teilnehmenden. Und dazu gehört, dass sich die sogenannte Scientific Literacy, also die Wissenschaftskompetenz, erhöhen kann, eben durch die Auseinandersetzung mit wissenschaftlichen Arbeitsweisen. Und das ist natürlich ein tolles Potenzial, gerade in Zeiten von Desinformation. Citizen Science kann außerdem zu einem Empfinden von Selbstwirksamkeit führen. Wir wissen aus einer Umfrage von 2020, dass über 90% der befragten Citizen Scientists angegeben haben, überzeugt zu sein, gemeinsam mit anderen in ihrem Projekt etwas bewirken zu können. Also da gibt es eine Art kollektives Wirksamkeitserleben. Und Citizen Science kann außerdem das Interesse an einem Thema stärken und zu Verhaltensänderungen führen. Also die Evaluation einiger Projekte im Biodiversitätsbereich hat zum Beispiel gezeigt, dass Naturerfahrungen und Erlebnisse auch das Umweltbewusstsein und das Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt stärken können. Wichtig an dieser Stelle zu betonen ist mir aber, dass in Citizen Science Projekten alle Beteiligten und eben nicht nur die Bürgerinnen lernen können, sondern alle Teilnehmenden, auch die Durchführenden, neues Wissen und neue Fähigkeiten erwerben können und es nicht um einen reinen Wissenstransfer von WissenschaftlerInnen zu Teilnehmenden geht, sondern um eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
Gibt es denn da innerhalb der Citizen Science überhaupt verschiedene Richtungen oder wohin geht die Reise im Augenblick aus Ihrer Beobachtung?
Wir sehen auf unserer Plattform eine sehr große Vielfalt an Disziplinen und beobachten da auch, dass es weiterhin sehr viele Projekte in den Naturwissenschaften gibt, aber die Projekte in den Sozial- und Geisteswissenschaften zunehmen und auch die Projekte in den Medizin- und Gesundheitswissenschaften, also dass sich das Feld weiter diversifiziert und breiter wird.
Genau, Sie arbeiten ja bei Bürgerschaften Wissen, das ist die zentrale Plattform für Citizen Science in Deutschland. Was tut Bürgerschaften Wissen da ganz genau?
Ja, wir stellen einmal eine Plattform bereit, auf der sich bürgerwissenschaftliche Projekte aus Deutschland und Europa und der ganzen Welt vorstellen können und sich Bürgerinnen vorstellen können, die eben teilnehmen möchten. Bürgerinnen finden auf unserer Plattform über 250 Projekte zum Mitforschen. 175 davon sind noch aktiv, der Rest ist abgeschlossen. Man kann nach verschiedenen Themen filtern. danach, ob Kinder teilnehmen können, ob man von zu Hause online aus mitforschen kann oder nach verschiedenen Schlagbegriffen suchen. Und wir machen eben diese Vielfalt von Citizen Science deutlich, versuchen aber auch ein Netzwerkknotenpunkt zu sein für die Citizen Science-Szene und die Durchführenden von Citizen Science-Projekten mit Angeboten zu unterstützen wie Veranstaltungen, aber auch Ressourcen zur Fortbildung bereitzustellen.
Das sind ja sehr viele Projekte, die gerade bei Ihnen laufen. Können Sie uns vielleicht doch ein paar Beispiele nennen?
Genau, ich habe ja vorhin Nachtlichter vorgestellt. Ich könnte noch Gruß und Kuss vorstellen. Gruß und Kuss ist in Darmstadt und Koblenz angesiedelt, aber es grundsätzlich ist eine Teilnahme von überall aus auch online möglich. Und dabei sichten und digitalisieren Bürgerinnen und WissenschaftlerInnen gemeinsam Liebesbriefe aus dem Liebesbriefarchiv Koblenz. Das ist eine Sammlung privater Liebesbriefe. Und wollen dabei herausfinden, wie Menschen über mehrere Jahrhunderte hinweg über große Gefühle, aber auch über ganz normal über den Alltag sprechen. Und gleichzeitig eben Liebesbriefe als einzigartige Quelle der Lebenswirklichkeit zugänglich und nutzbar machen durch die Digitalisierung.
Haben Sie noch andere Projekte bei Ihnen, die im Augenblick laufen, wo sich Menschen beteiligen können, die vielleicht auch ein bisschen rausfallen, wo man vielleicht gar nicht so leicht drauf kommt?
Also das Projekt Sailing for Oxygen ist ein Projekt, das ganz neu auf unserer Plattform ist und das konkret Seglerinnen und Segler anspricht, in der Meeresforschung aktiv zu werden und während ihrer Segelturns in der Kieler Bucht Daten zu sammeln, indem sie eben Sensoren auswerfen und so Daten zu den Lebensbedingungen in der Ostsee sammeln, auch zur Sauerstoffarmut in den Gewässern ganz speziell.
Jetzt haben wir über ein paar Projekte gesprochen. Es gibt aber auch Preise und auch sowas wie eine digitale Mittagspause. Welche Aktivitäten laufen bei Ihnen noch?
Genau, wir haben die digitale Mittagspause. Das ist ein Format, das wir 8-mal im Jahr, in der Regel am letzten Freitag des Monats, anbieten und wo wir einen Austausch zu wechselnden Themen rund um Citizen Science anbieten. Das wird im nächsten Monat um KI und Sensoren in Citizen Science gehen und ist für alle Interessierten offen. Außerdem bieten wir regelmäßig Trainingsworkshops an für Personen, die Citizen Science Projekte gerne durchführen möchten an ihren Institutionen. Und wir veranstalten eine jährliche Konferenz, das Forum Citizen Science, das dieses Jahr in Freiburg im Breisgau stattfindet, an der Universität dort unter dem Motto "Mit Vielfalt Wissen schaffen".